Herzlich willkommen, liebe Fotopodcast-Hörer, zu einer neuen Folge, jetzt mit dem Titel Fotopodcast 86a. Diesmal eine ganz spontane Folge, die ich heute aufnehme mit dem Andreas.
Hallo zusammen, herzlich willkommen.
Andreas, du bist immer noch im fernen Luzern?
Ja, schon wieder, ja, jede Woche wieder. Aber zum Fotopodcasten reicht mir die Zeit auch trotzdem.
Ja, wunderbar. Ja, ich befinde mich hier im nördlichen Vechta und wir beiden haben uns heute Morgen schon per Facebook oder per E-Mail darüber unterhalten, dass Nikon heute Nacht die neue D7100 angekündigt hat. Und wir beide sind ja beide Nikonianer und haben uns gleich mal die Ausstattungsmerkmale angeguckt und haben gedacht, Mensch, das ist ein Anlass, um mal über dieses neue Modell zu sprechen. Ja, Andreas, was ist dir aufgefallen? Was gehört so zu den Features der neuen D7100, die vielleicht interessant sein könnten?
Ja, was mir als erstes aufgefallen ist, das ist einmal ja sehr offensichtlich, dass das Megapixel-Rennen doch noch nicht zu Ende ist. Also es geht doch immer wieder doch noch ein Stückchen nach oben. Das ist ein DX-Format und was ich sehr interessant oder sehr spannend finde, das ist der Tiefpassfilter, den man jetzt offensichtlich weglassen will. Das war ja bei der D800, die du ja hast, Tino, da war das ja noch wahlweise. Da hat man den Tiefpassfilter, glaube ich, weggelassen für einen kleinen Aufpreis.
Richtig, ja, der kleine Aufpreis, der ist immer noch relativ groß, während die D800 ja im Preis locker um die 600 Euro gesunken ist, ist bei der D800e, also dem Modell ohne Tiefpassfilter, der Preis eigentlich noch immer unverändert zum empfohlenen Verkaufspreis. Aber ich glaube, wenn man so die Fotos gesehen hat im Netz, dass dieser Unterschied sichtbar war, also deutlich sichtbar war, aber diese Moiré-Bildung, die man befürchtet hat, gar nicht so oft zutage getreten ist. Ich glaube, sonst hätte man im Netz auch viel mehr Bilder gesehen, wo man gedacht hätte, Mensch, die D800e, ständig treten da Moirés auf oder so. Ich glaube, die sind auch irgendwie zu der Erkenntnis gekommen, man kann eine gewisse Megapixel-Steigerung ohne eine Steigerung der Schärfe dann im Detail bei einer 100%-Ansicht sonst gar nicht mehr realisieren. Also wenn man da noch einen Unterschied sehen will mit der höheren Auflösung, dann muss der Tiefpassfilter weg, sonst kann man dieses neue Schärfeerlebnis vielleicht gar nicht haben.
Ja, ich denke auch, dass dieses neue Schärfeerlebnis, ich sag mal, bei den Aufnahmen, die man im Web sieht, die sind ja in den seltensten Fällen in der vollen Auflösung. Ich weiß es nicht. Also ich denke, selbst wenn selbst Adobe bei Lightroom eine Funktion zum Moiré-Filter entfernen hinzugefügt hat, hat glaube ich selbst Adobe diesen Effekt stärker erwartet. Ich selbst habe diesen Moiré-Effekt eigentlich noch nie so wirklich gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kenne diesen Effekt wohl eher aus dem Filmbereich, da sieht man sowas öfter mal. Aber auf dem Foto, ich kann mich ja gar nicht daran erinnern, dass ich sowas überhaupt schon mal gesehen habe. Zumindest so, dass es wirklich deutlich hervorgetreten wäre.
Ja, ich glaube, dass das wirklich ein Grund ist, dass die gemerkt haben bei Nikon, dass es eigentlich in der Praxis gar kein Problem und man kann es durchaus riskieren, eine Kamera im Nicht-Profi-Segment mal ohne Tiefpassfilter auszustatten. Also eigentlich ganz interessant. Und 24,1 Megapixel ist jetzt eine Steigerung zu den 16 Megapixeln, aber ist natürlich noch lange nicht bei den 36 Megapixeln, mit der die D800 aufwartet. Auf jeden Fall werden wir deutlich größere RAW-Dateien bekommen. Eine Möglichkeit, die auch vielleicht ganz interessant ist, dass diese Kamera jetzt eine Möglichkeit bietet, die Vollformatkameras sonst nur haben, und zwar in einem Crop-Modus zu fotografieren. Das hat dann den Crop-Faktor 1,3 und bedeutet, dass also der äußere Rand beim Fotografieren sozusagen weggeschnitten wird von dem Bild und dann bleiben im Bildinnern noch ungefähr 15 Megapixel übrig und das könnte interessant sein, beispielsweise in der Naturfotografie, wer also sich auf die Lauer legt, um irgendwelche Wildtiere zu beobachten, der kommt natürlich ein ganzes Stück näher dran und hat immerhin noch 15 Megapixeln und dann bei den in Verbindung mit dem weggelassenen Tiefpassfilter kommt man natürlich auf eine klasse Detailschärfe, wenn man dann auch noch näher dran ist.
Ja, nochmal zur Erklärung. Also eigentlich haben wir jetzt oder reden wir jetzt von einem Doppelcrop sozusagen. Also das eigentliche Format ist ja das DX-Format. Das heißt, wir haben einen Crop-Faktor von 1,5. Und dieser Crop-Faktor von 1,5 bekommt jetzt sozusagen nochmal einen Crop-Faktor von 1,3 obendrauf gesetzt.
Richtig.
Naja. Also ich glaube, eine Funktion für mich wäre es jetzt nicht, weil ich würde sowas, glaube ich, lieber am Ende machen, weil ob ich ein Bild am Ende beschneide oder schon bei der Aufnahme, tut ja dem Endergebnis, das macht eigentlich keinen Unterschied. Und ich habe einfach ein Stückchen Flexibilität gewonnen, wenn ich es nachher mache, weil dann kann ich gerade wenn ich lange Brennweiten benutze, dann kann ich das schon am Rechner exakter machen, als wenn ich es direkt mache.
Ich glaube, dieser Crop-Modus, der existiert auch in Verbindung mit der Möglichkeit, Video aufzunehmen. Und das wäre dann schon ein Punkt, wo es dann vielleicht interessant wäre, wenn man also irgendetwas filmt, was weiter weg ist, was ich dann sonst nicht erreiche. Oder wenn ich mit einer Festbrennweite filme, dann hätte ich da nochmal die Möglichkeit, dann nochmal den Zoom-Faktor sozusagen dadurch zu verändern.
Ja, ich meine, sicherlich spart man ein bisschen was an Speicherplatz, aber ich denke, das ist heute nicht mehr so das Thema, oder? Wie sieht das bei dir aus? Du hast ja mit noch größeren Daten zu kämpfen als ich mit meiner 7000. Aber mit der 800, die 36 Megapixel, ich weiß nicht, ob sich das, merkst du das wirklich?
Ja, ich merke das schon. Also wenn ich RAW-Dateien habe, ich glaube so die kleinsten RAW-Dateien, das hängt ja mal davon ab, was man gerade fotografiert, wie viel Aktion da im Bild ist oder ob man mehr so Flächen hat. Die kleinsten Dateien liegen so Ende 30 Megabyte. Wenn ich dann in RAW fotografiere und das geht dann aber schon mal über 50. Und wenn du so ganz normales Fotoshooting, wenn du einfach mal ein paar Porträts machst, überlegt man sich schon, ob man überhaupt mit der Kamera, mit der D800 fotografiert oder wenn man einfach nur aus Spaß mit der D800 fotografiert, weil es einfach eine klasse Kamera ist. Also ich bin dann schon in vielen Fällen auf die D7000 wieder umgestiegen, weil ich gedacht habe, das reicht von der Auflösung dicker aus und auch von der Funktionalität tut die D7000 genauso ihren Dienst. Die D800 nimmt man dann eben für andere Sachen, wenn man eben einen Auftrag hat, wo du auch eine Personengruppe beispielsweise fotografieren musst und da möchtest du im Nachhinein vielleicht auch noch ein bisschen Retuschearbeiten an den einzelnen Personen vornehmen, dann bist du einfach mit einer höheren Megapixelzahl flexibler. Auch in der Nachbearbeitung hast du da einfach mehr Möglichkeiten. Insofern, eigentlich ist es schon ganz schick, wenn man zwei Kameras hat und man kann dann dem Anlass entsprechend Kamera auswählen, aber so für den alltäglichen Gebrauch mit 36 Megapixeln ist man da eigentlich schon überdimensioniert, das stimmt.
Ja. Was mir jetzt natürlich auch noch einfällt, ist, da das ja eine Kamera ist, die eher den Consumer anspricht, also jetzt nicht die Profis, sondern ja eher das Flaggschiff sozusagen der Consumer-Reihe, werden ja oftmals auch DX-Objektive damit verkauft. Und gerade im Weitwinkelbereich hat man ja eher die Bildfehler doch am Bildrand. Und wenn man da jetzt einen Crop-Faktor von 1,3 hat, kann man vielleicht den einen oder anderen Fehler vielleicht da auch noch ein bisschen ausblenden, weil die Qualität eines Objektivs ist ja in der Mitte eigentlich, ja, ist das bessere Glas sozusagen oder das bessere Stück von Glas. befindet sich ja in der Mitte und ich denke, vielleicht kann man da, vielleicht bringt es was, ich weiß, man müsste es wirklich mal ausprobieren.
Das ist jedenfalls eine Funktion, die ich noch nie vermisst habe, aber vielleicht ist es eine Funktion, die man dann einfach mit der Erfahrung erst zu schätzen weiß oder dann erstmal ausprobieren möchte und dann ja, findet man eine Funktion dafür.
Ja. So, der nächste Punkt wäre natürlich das Autofokus-System. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir bei dem neuen Autofokus-System haben wir dann 21 Messfelder und davon 15 Kreuzsensoren. Das hört sich in meinen Ohren so ein bisschen an wie das Autofokus-System von den großen Nikon-Kameras. Kannst du das bestätigen?
Du hast gerade von 21 gesprochen, du meintest wahrscheinlich 51.
Oh, Entschuldigung, da habe ich mir versprochen, 51 natürlich. Also 51 Sensoren und davon 15 Sensoren als Kreuzsensor ausgeführt.
Ja, das ist eine ganz spannende Sache und da wundert es mich sehr, dass Nikon da auf dieses Autofokus-System setzt in der D7100, denn dieses Autofokus-System trägt den Namen Multicam 3500DX und ich glaube, das ist das Äquivalent zu dem Multicam 3500FX, was es nämlich in den Profikameras D800 bzw. D800E und der D4 gibt. Und da kann ich vielleicht eine kurze Geschichte zu erzählen. Ich hatte ja neulich mal davon berichtet, dass ich beim Basketball in letzter Zeit so meinen Spaß an der Fotografie entdeckt habe. Und meine D800 ist zurzeit zur Reparatur. Da können wir auch nochmal später was zu erzählen. Und ich habe also das gleiche Objektiv draufgeschnallt, das 70-200 mit Blende 2,8 und habe einfach so fotografiert, wie ich sonst mit der D800 fotografiere. Und die D7000 hat einen anderen Autofokus, ein anderes Autofokus-System. Und man hat den Unterschied also ganz, ganz deutlich gemerkt. Also wenn man diesen 3D-Autofokus aktiviert, das ist also, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, also ein Fokus, du misst ein Objekt, was du gerne fokussieren möchtest, an, beispielsweise mit dem mittleren Messfeld, dann drückst du den Auslöser halb durch, sodass dann fokussiert wird und wenn sich das Objekt vor der Kamera bewegt, dann folgen die Messfelder folgen sozusagen diesem Objekt, sodass du, wenn dieses Objekt dich wenn sich dieses Objekt auf dich zubewegt oder sich irgendwo hin bewegt, dass es dann nachgeführt wird mit der Schärfe. Und das geht bei der D800 so rasant schnell und das ist so, so exakt und ich bin da total zufrieden mit gewesen. Und jetzt, wo ich mit der D7000 fotografiert habe und mit diesem anderen Autofokus-System, habe ich gemerkt, was für ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Autofokus-Systemen besteht. Dass ich also viel mehr Ausschuss hatte, die Treffergenauigkeit gar nicht so groß war und vielleicht machen es auch diese 12 Autofokus-Messfelder aus, dass die Verfolgung dieses Objekts einfach schwieriger ist mit weniger Messfeldern und vielleicht mag es auch die Anzahl der Kreuzsensoren sein oder was an Software da hintersteckt. Und es ist doch ganz spannend, dass jetzt auf einmal dieses Profi-System nun in die Consumer-Sparte da vordringt.
Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, hatte ich eine D80 gehabt und habe jetzt schon seit einiger Zeit eine 7000 und genau dieses Erlebnis, was du jetzt hattest, aber den Schritt zurück, hatte ich von der D80 zur 7000, da ging es bei mir den Schritt nach vorne. Ich muss allerdings sagen, seit ich meine D7000 auf, ich weiß nicht, hat die 9 oder 11? Ich glaube 9 Kreuzsensoren, seit ich nur noch die Kreuzsensoren benutze, habe ich viel weniger Ausschuss. Mhm. Also das scheint, es erzeugt bei mir so das Gefühl, dass es schon die höhere Anzahl an Kreuzsensoren wohl sein wird.
Ja. Das macht es auf jeden Fall spannend, wenn man jetzt noch auf einer D90 fotografiert. Da würde es sich schon, also die, allein dieses Autofokus-System ist interessant, auf jeden Fall für diejenigen, die viel bewegte Elemente fotografieren. Und sei es, wenn man so in die Hochzeitsfotografie auch einsteigt und man möchte ein paar Bilder haben, wo einfach ein bisschen Bewegung ist, sei es, dass die Braut auf einer Schaukel sitzt und da muss die Schärfe nachgeführt werden oder dass so ein Brautpaar mal durch eine Wiese schreitet, wo man ja einfach auch nicht den starren Autofokuspunkt hat, wo einfach die Schärfe nachgeführt werden muss, wenn man mit beispielsweise einer ziemlich offenen Blende arbeitet.
Also ich mache ja auch öfter mal eine Hochzeitsreportage und ich muss sagen, seit ich diese 3D-Matrix-Messung, so nennt sich die Funktion, seit ich die benutze, habe ich eigentlich viel weniger Ausschuss. Ob es jetzt beim Brautshooting ist oder einfach bei der Dokumentation von irgendwelchen Hochzeitsspielen ist, der Autofokus, der sitzt einfach viel besser, seit ich diese 3D-Matrix-Messung benutze.
Machst du das dann auch nur mit den neuen Kreuzsensoren?
Das mache ich auch nur mit den neuen Kreuzsensoren.
Ah, okay.
Außer ich will eine Stelle anfokussieren, die außerhalb der Sensoren liegt. Also oftmals will man ja irgendwo eine Stelle scharf stellen, die außerhalb der, ja, man sieht die Fokuspunkte ja durch solche Vierecke im Sucher angezeigt. Und oftmals will ich auch einfach noch weiter an den Rand gehen. Und wenn das eben nicht abgedeckt ist, dann benutze ich dann schon noch diese sogenannte Focus and Recompose Methode. Also das heißt, ich suche mir einfach ein Fokusfeld aus, am besten möglichst nah, wenn ich Zeit habe, wenn ich nämlich einfach den mittleren und gut ist und komponiere dann einfach um nach dem Fokussieren.
Ja, man muss natürlich auch sagen, dass dieses Autofokus-System der D7000 auch schon gut ist und dass es wirklich natürlich eine spezielle Sache ist, wenn man diese Nachführung haben will, auch diese schnelle Nachführung haben will, und in der normalen People-Fotografie ist es eigentlich völlig wurscht, und selbst eine 60D von Canon, die genau einen Kreuzsensor hat und insgesamt nur 9 Messfelder, macht auch bombige Fotos. Man muss halt gucken, dass es dem Anlass eben gerecht wird, dass man das damit einfangen kann. Aber so bei der Sportfotografie und bei der Hochzeitsfotografie, wenn es so ein bisschen aktiver wird, ist es schon ganz schön, wenn man eben dieses 3D-Tracking hat und da ein bisschen flexibler wird. Ja, was haben wir noch? Serienaufnahmen mit 6 Bildern.
Ja, das konnte die 7000 auch schon, glaube ich. Zumindest in der Größenordnung.
Ja, das mag sein. Ich hatte mir das auch nochmal irgendwo hier aufgeschrieben.
Ja, genau, die konnte auch schon 6. Also da hat sich an der Stelle nichts getan. Was ich sehr interessant finde oder glaube, dass es andere interessant finden, weil ich filme ja eigentlich nicht, ist aber jetzt die 7100 schafft ein 1080p mit bis zu 50 beziehungsweise 16 Halbbildern allerdings. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere Slow-Motion-Schnipsel schon ganz gut rüberkommt.
Ich finde auf jeden Fall die 30 und 25 Bilder pro Sekunde zusätzlich zu den 24 Bildern pro Sekunde ziemlich klasse. Ich habe in letzter Zeit ja ziemlich viel gefilmt und auch so mal Konzertaufnahmen gemacht von klassischen Konzerten. Und bei diesen klassischen Konzerten hast du dann in der Kirche, brauchst du unbedingt eine externe Lichtquelle, zusätzliche Lichtquelle. Und wenn du dann irgendeinen Scheinwerfer hast, der dann ganz normal mit dem 50 Hertz Strom betrieben wird, dann hast du ständig da diese Interferenzen mit 24 Bildern pro Sekunde, und dann wandern immer irgendwelche Balken durchs Bild. Man merkt das dann auch vor allen Dingen erst hinterher am Monitor. Und insofern, bei 25 Bildern pro Sekunde tritt das nämlich eben nicht auf. Und das ist auf jeden Fall für Full-HD-Aufnahmen mit künstlichem Licht also ein echter Gewinn.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, also mein Thema ist jetzt nicht das Filmen. Deswegen habe ich da keinerlei Erfahrung, aber ich denke schon, dass das für den einen oder anderen schon ein interessantes Feature sein wird.
Ja, was noch interessant sein wird, man konnte bei der D7000 beim Filmen nicht die Blende verändern, zumindest nicht im Live-View-Modus. Man musste dann jeweils eben rausgehen, konnte dann die Blende verändern. Aber was ja schon ganz gut war, man konnte die Belichtungszeit verändern und hatte im Live-View-Modus auch sofort die Helligkeitsveränderung gesehen. Ich glaube, ISO konnte man da auch steuern. In der D800 ist es ja so, dass man alle drei Parameter im Live-View ändern kann und sofort die Veränderung im Live-View sieht. Und bei der D600 wurde ja kritisiert, dass die als FX-Kamera, also als Vollformat-Kamera im Consumer-Bereich, eben da diese Funktionen eben alle nicht hat. Und insofern scheidet die ja schon ja in dem Bereich als Filmkamera aus.
Ja, muss ich sagen, da war ich auch ein bisschen enttäuscht damals von der 600, weil dass man es kann, hat man mit der 800 damals bewiesen, und dass man dann bei der 600 im Prinzip die alten Probleme von der 7000 wieder eingebaut hat, das fand ich damals ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich sagen.
Ja, es sind ja eigentlich die Probleme der 5000 bzw. 5100, die man da eingebaut hat, denn die D7000 kannst du ja wenigstens noch bei der ISO-Zahl und bei der Belichtungszeit,
das ist richtig, ja,
regulieren.
Ja.
Na gut, aber wir sind jetzt bei der D7100. Ja, HDR gibt es noch. Das können ja einige andere inzwischen auch. Nicht, dass ich zwei Bilder zu einem kontrastreichen Bild kombinieren kann.
Ist jetzt nur die Frage, macht die drei Bilder und rechnet dann zusammen?
Ja, ich glaube, die, nee, zwei Bilder macht die und rechnet
Ach,
die
zwei
dann
Bilder,
zusammen.
Genau. Ja,
ja, ist vielleicht ganz nett. Also ich denke mal so, gerade in Urlaubsbildern, wenn man mal ja, hohe Kontraste hat, und kommt ja durchaus öfter vor, dass irgendjemand im Schatten steht oder du bist in der Kirche, möchtest mal da irgendwas fotografieren und da kommt das Licht durch die Fenster und dann sind die Fenster total ausgefressen. Also ich glaube, das ist eine ganz nette Funktion, nicht unbedingt notwendig, aber ja, hat sie halt.
Ich glaube auch, dass es eine ganz nette Funktion ist. Ich hatte diese HDR-Funktion. Ich glaube, die Alphas von Sony hatten das schon ziemlich lange eingebaut. Mhm. Das hatte ich immer so ein bisschen belächelt.
Ja.
Bis ich es dann mal gesehen habe, da war ich echt begeistert, muss ich sagen.
Okay.
Weil die kamen also wirklich ohne irgendwie Hand anzulegen mit mehreren Bildern, mit einer Software, kamen die recht okay raus.
Ja.
Und diesen quietschebunte Clowns-Effekt da, denn das ist ja eh ein bisschen abgedroschen, also so muss auch ein HDR-Bild nicht aussehen unbedingt.
Ja.
Naja, und insofern finde ich, ja, könnte interessant sein.
Was ich auch sehr interessant finde, ist eine Funktion, die die anderen kleineren Geschwister der D7100 schon haben. Das ist jetzt die Möglichkeit, so mobile Funkadapter anzuschließen. Die sind ungefähr so groß wie eine, ja, nicht Zigarettenschachtel, sondern Streichholzschachtel. Und die werden an der Seite in die Kamera eingesteckt und die ermöglichen eine WLAN- oder Funkverbindung zu deinem Mobiltelefon. Da gibt es die Möglichkeit, also für Android-Geräte und für die iOS-Geräte, also iPad und iPhone und so weiter. Und das Schöne ist, dass diese Adapter gerade mal ja, 42, 43 Euro kostet. Ich kenne die Reichweite nicht. Ich habe das Ding auch noch nicht in der Hand gehabt. Aber ich finde das eigentlich eine ganz nette Funktion, wenn man da vielleicht mit Freunden Fotos macht oder man hat einen Kunden irgendwo sitzen und der kann sich das iPad in die Hand nehmen und kann gleichzeitig schon mal einen ersten Blick auf die Fotos werfen, die gerade im Studio geschossen werden. Also vielleicht ganz nett.
Das ist dann sowas wie ein Tethered-Shooting aufs iPad sozusagen.
Ja, und vor allen Dingen, du hast das alte Kabel nicht mehr.
Ja, eben. Ja? Was ich schon mal versucht hatte, das waren diese iFi-Karten.
Richtig, genau.
Die hatte ich mal versucht, aber ich finde die Konfiguration da immer so krückig, weil wenn du was umkonfigurieren musst, dann musst du immer eine Online-Verbindung haben und ich fand das ein bisschen unglücklich und es funktionierte auch nicht wirklich zuverlässig, muss ich sagen.
Ich glaube, in der D800 liefen die Dinger gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob da inzwischen ein Firmware-Update rausgekommen ist. Und der Preis ist natürlich auch hoch, wenn man überlegt, dass die SD-Karten ja auch alle ein bisschen empfindlicher sind als die Compact-Flash-Karten und die Kontakte ja relativ frei liegen, hat man ja auch gewissen Verschleiß mit der Zeit, und wenn dann so eine Karte um die 100 Euro einem dann verreckt.
Ja, und das ist für eine 8-Gigabyte-Karte, ne?
Ja, richtig.
Also das ist schon, also hört sich zumindest sehr interessant an. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass es irgendwie eine Schachtel ist, die an der Seite angebracht ist. Vielleicht sind andere Leute da vorsichtiger als ich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich da am, wenn ich die, ich arbeite meistens mit so einer Handschlaufe, und dann passiert es schon mal, dass ich irgendwie so am Oberschenkel hängen bleibe oder sowas. Und wenn da an der Seite ein Stecker drin steckt, hoffe ich, dass das Anbauteil kaputt geht und nicht die Kamera.
Ja, richtig.
Ich habe sowas lieber irgendwie irgendwo liegen im Rucksack und dann per Funk übertragen oder wenigstens auf dem Blitzschuh. Wenn da seitlich noch ein Stecker drin steckt, finde ich es immer ein bisschen problematisch. Aber das kann an mir liegen.
Ja, das sind ja auch so Überlegungen, ob du dir zum Beispiel beim Film oben noch ein Mikrofon draufschnallen möchtest oder alles, was man so an sonstigen Zubehörgeräten da noch anflanschen kann. Irgendwie stört es so den ganz normalen Fotografiebetrieb.
Ja.
Aber das Ding ist wirklich klein und mich würde es schon reizen, das mal auszuprobieren, aber bis jetzt kann das von meinen Kameras, glaube ich, keine.
Ah.
Ja, warte, eine Sache haben wir noch vergessen, weil ich gerade vom Mikrofon gesprochen habe. Die D7100 hat jetzt inzwischen auch ein Stereo-Mikrofon eingebaut. Das hat die D5200 ja auch. Und das finde ich eigentlich auch eine nette Funktion. Also egal ob, also für Musik finde ich sowieso klasse. Man kann da jetzt bestimmt keine perfekten Konzertaufnahmen erwarten. Aber einfach mal für einen kleinen Eindruck, oder man ist im Urlaub und da wird irgendwo musiziert auf der Straße, oder man besichtigt irgendeine Kirche und da ist Musik, und dann hat man doch eben die Möglichkeit, doch einen besseren Ton mitzuschneiden, als wenn man nur diesen Mono-Sound hat.
Den Ton mitzuschneiden, das hilft ja auch nachher beim Zusammenschneiden. Dann hast du ja immer eine Spur, die auf jeden Fall synchron ist.
Ja.
Ansonsten, wenn die Lippenbewegung nicht zu dem Ton passen, ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres.
Ja, richtig. Ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher, wie es mit dem Ton ist, aber bei der 800 ist es so, und ich glaube bei der 5200 auch, dass du den Ton in so und so viel 20 Stufen manuell regeln kannst. Also es gibt da wohl, glaube ich, eine Auto-Aussteuerung, aber darüber hinaus eben auch die Möglichkeit, das ganz exakt einzustellen, sodass du dann wirklich auch schon eine passend ausgesteuerte Aufnahme hast und das nicht erst alles nachträglich nochmal bearbeiten musst. Also eigentlich auch nochmal hier eine Verbesserung. Also ich finde das auf jeden Fall fürs Film eine gute Funktion.
Ich glaube auch, das Mikrofon hat einen neuen Platz bekommen. Wenn ich das auf den Bildern richtig gesehen habe,
ja,
ist das Mikrofon jetzt quasi oben, wo der interne Blitz rausklappt, ist es jetzt in der Mitte oben angebracht. Vorher war es ja mehr so rechts vorne an der Seite.
Ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht auch nicht so viele Bewegungsgeräusche vom Objektiv mehr mitbekommt.
Ja.
Vielleicht hilft das auch ein bisschen.
Ja, richtig. Na,
das ist abzuwarten, denke ich.
Genau. Ja, was hat die Kamera noch?
Ja, die Kamera hat vor allem auch wieder einen doppelten Speicherkartenschacht. Also es passen zwei SD-Karten rein. Ich finde es konsequent, dass man diesmal auf SD geblieben ist. Beides mal Compact Flash wäre auch okay gewesen aus meiner Sicht. Aber ich werde mit dieser Mixtur werde ich irgendwie nicht warm, dass man da SD und CF da einbaut. Das, ich weiß nicht. Also da hast du ja eher Erfahrungswerte, wie sich das dann in der Benutzung anfühlt, sozusagen. Aber ich denke, mit zweierlei Karten, das ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, oder?
Ja, ich habe da schon mehrere Meinungen zugehört. Also meine Meinung ist genauso wie deine. Und ich habe sicherlich schon mal den Fall gehabt, dass meine SD-Karte verreckt ist, auch aufgrund mechanischer Mängel, dass irgendwo ein Kontakt sich gelöst hat. Aber genau das gleiche habe ich bei einer Compact-Flash-Karte auch schon gehabt. Da ist zwar kein Kontakt losgegangen, aber da ist ein anderer mechanischer Schaden dran gewesen. Die Profis, die werden sicherlich die Robustheit der CF-Karten schätzen und finden das auch weiterhin gut. Und denen ist das auch egal, ob die Karte jetzt eben 25 Euro kostet oder ob die 105 kostet. Ja, also ich finde es für mich, wenn ich mal eben zwei, drei Karten kaufen möchte, ist es schon auf jeden Fall eine Investition und ich finde es gut, dass es auf SD-Karten geht und wenn dann mal eine kaputt geht, gut, dann wird sie halt ersetzt. Aber ich finde das bei der D7000 fand ich das schon klasse, egal ob man das jetzt als Reserveschacht hat oder um beispielsweise JPEG-Kopien der RAWs gleich auf die zweite Karte zu schieben, so, oder du hast ein Auftragsshooting beispielsweise, du kannst dem Auftraggeber sofort die RAW-Dateien in die Hand drücken, wenn der gerne selbst bearbeiten möchte und du hast selbst für dich noch gleich eine Kopie. Also das ist eine ganz praktische Sache mit den zwei, mit diesem doppelten Kartenschacht. Finde ich gut, dass das auch wieder übernommen worden ist.
Ja, was die Empfindlichkeit angeht, müssen wir abwarten von den technischen Daten von den ISO-Werten. Sind sie identisch? Man muss allerdings später dann mal sehen, wie die Pixel nachher dann aussehen, wenn man mal ein bisschen höher in die höhere Empfindlichkeit reingeht, vielleicht doch mal so 3200 ISO sieht oder sowas. Ich glaube, da muss man direkt vergleichen. Da kann man anhand der Daten, die momentan vorliegen, eigentlich noch gar nichts sagen.
Nein, ich glaube auch, dass die allerersten Testfotos vielleicht gar nicht so aussagekräftig sind. Es war ja spannend, dass die Sensoren von den anderen Nikon-Kameras ja von unterschiedlichen Herstellern gebaut worden sind. So ist ja der Sensor von der D7000 zum Beispiel von Sony gebaut und der von der D800 ebenso. Während dann der von der D4 und D3200 wieder von Nikon kommt und die neue D5200 hat jetzt einen Sensor von Toshiba. Dieser Toshiba-Sensor, der ist ja schon in mehreren Foren besprochen worden und auch auf einigen Blogs mal getestet worden. Und da kam ja heraus, dass die 5200 trotz der 24 Megapixel doch noch ein besseres Rauschverhalten hat als beispielsweise die D7000, auch wenn man es nicht 1:1 vergleichen kann. Aber die Ausschnitte in der 100% Ansicht haben jedenfalls gezeigt, dass die D5200 die 7000 noch übertrifft in den hohen ISO-Bereichen. Wenn jetzt dieser Sensor hier bei der 7100 auch verbaut sein sollte, dann ist das bestimmt eine klasse Sache. Mal gucken, vielleicht ist noch wieder ein anderer Hersteller im Boot, aber ich glaube es fast nicht, denn die 5100 hatte ja auch den Sensor der D7000. Wäre möglich, dass man den auch hier in die etwas größere D7100 eingebaut hat von Toshiba und praktisch nur das Drumherum, die Software und ja, die Punkte, die wir eben gerade schon benannt haben, dann sozusagen aufgesattelt hat.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es da einen Rückschritt gibt. Ich glaube, diese Häme würde sich keinen Hersteller geben wollen. Also ich denke, da wird es auch ein Stück weiter vorangehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es schlechter werden soll. Obwohl ich das Rauschverhalten von der 7000 schon damals gigantisch fand. Also muss man schon sagen, die macht ja echt einen guten Job. Was jetzt ein bisschen kritikwürdig ist, dann, so empfinde ich es zumindest, ist, dass man offensichtlich einen USB-2-Port und keinen USB-3-Port eingebaut hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wer benutzt denn an der Kamera überhaupt den USB-Port? Wenn man SD-Karten hat, jeder Notebook hat einen SD-Karten-Slot. Ja, stimmt. Aber trotzdem hätte ich einen USB-3-Port erwartet, muss ich sagen.
Also für diejenigen, die Tethered Shooting bevorzugen und gerne machen, ist es, glaube ich, wäre es schön gewesen, wenn man dann eine etwas höhere Geschwindigkeit gehabt hätte, auch vor dem Hintergrund, dass die RAW-Dateien einfach größer sind. Und
ja, richtig, ja.
Dass man da auch einfach länger aufs Bild warten muss. Ja, ansonsten scheint da wohl der Bedarf nicht so groß gewesen zu sein in den Augen von Nikon. Ich glaube, die D800 hat einen USB 3-Port. Ja, aber ich habe damit noch kein Tethered Shooting gemacht. Insofern habe ich da keine Erfahrungswerte.
Ich glaube sogar, die D4 hat sogar auch nur ein USB 2, wenn ich mich da nicht täusche.
Der ist aber auch nur mit 16 Megapixeln ausgestattet, oder die ist nur mit 16 Megapixeln ausgestattet.
Und, richtig,
ja. Und ist dann ja auch relativ schnell mit den Daten dabei.
Das ist allerdings richtig, ja. Und ich meine, gerade beim Tethered Shooting, ich weiß nicht, wie lang dein... Achso, du sagtest, du hattest noch keins gemacht.
Ja, doch schon, aber nicht mit der D800.
Wo ja, diese... mit der 800 meine ich jetzt. Da spielt die Kabellänge, spielt dann da öfter auch mal einen Streich. Also wenn da ein Kabel... Wenn man ein Kabel erwischt, was da nicht so gut abgeschirmt ist, aufgrund der Kabellänge, die man normalerweise da benutzt. Ich selbst benutze meistens beim Tethered Shooting ein Kabel von 5 Metern mit relativ guten Kontakten, auch gut abgeschirmt, aber man merkt schon, das dauert einfach ein Stück länger, als wenn ich irgendwie so ein 2 Meter Kabel dranhänge.
Ja.
Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie empfindlich USB 3 an der Stelle ist. Ich habe selbst überhaupt kein USB 3 bei mir im Einsatz.
Ja.
Kann ich keine Erfahrungswerte wiedergeben, aber allein aus elektrischer Sicht sozusagen ist das schon unter Umständen ein Problem, wenn die Kabellängen groß werden.
Ja. Ja, was haben wir noch? Eigentlich waren das so aus meiner Sicht so die wichtigsten Punkte. Es gibt auch nur noch so Kleinigkeiten, dass sich die Bildpunkte hinten auf dem LC-Display ein bisschen vermehrt haben, dass das Display einen halben Zentimeter in der Diagonale gewachsen ist. Das sind so Kleinigkeiten.
Das hintere Display hat auch mehr Pixel bekommen.
Ja.
Aber jetzt fragt mich nicht, wie viele.
Die ISO-Weite, die ist auch gleich geblieben, also bis 6400, und dann kann man es noch zweimal erweitern, in diesem High 1 und 2 Bereich. Gut, aber ich glaube, die Bilder im High 2 Bereich, die waren wirklich nur noch, wenn man in der Nacht irgendwie einen ganz unvergesslichen Moment nochmal aufnehmen möchte, aber richtig brauchbar waren die Fotos ja dann eigentlich nicht.
Nee, es sei denn, es hat draußen stark geschneit oder geregnet, dann ist es nicht aufgefallen.
Dann fällt es nicht auf, genau. Ja, aber wenn sich das so wie bei der 5100 zur 5200 verbessert hat mit dem Rauschen, dann ist man doch hier jetzt mit 6400 schon in einem Bereich, wo man auch mal zur Not arbeiten kann.
Ja, Tino, dann habe ich jetzt nochmal eine Frage an dich. Wenn du jetzt die 7000 nicht hättest,
ja,
wär das eine Kamera für dich?
Ja, sofort. Also ich würde es absolut. Also die, ich habe mir auch die Frage gestellt, brauche ich überhaupt eine Vollformatkamera oder reicht nicht eigentlich auch eine Crop-Kamera? Denn was diese Kamera jetzt an Ausstattungsmerkmalen jetzt in der Ankündigung besitzt und wenn die auch alle so funktionieren, auch gerade in Verbindung mit der Videofunktion, dann wäre das eine super Kamera. Ich habe, also das Gehäuse ist wieder aus einer Magnesiumlegierung, das ist klasse. Ich habe die Bedienelemente, also ein Rad vorne, ein Rad hinten zum Einstellen der Blende und Verschlusszeit. Ich habe oben das Display neben dem Blitzschuh, zwei Kartenschächte. Ich habe 24 Megapixel, die reichen allemal. Ich habe ein gutes Rauschverhalten, wenn das so bleibt. Ich kann filmen mit 25 Bildern pro Sekunde oder 30 Bildern pro Sekunde in Full HD. Ich habe ein sehr gutes professionelles Autofokus-System. Ich wüsste eigentlich nicht, was ich mir noch wünschen sollte. Und ich habe sogar die Möglichkeit, jetzt auch diesen WLAN-Adapter da dran zu stecken. Also super. Ich habe mich jetzt... beim Fotografieren, wenn man schon ein bisschen dran gewöhnt, dass man an den Bereich der Vollformatkamera, und das ist auch ein cooler Effekt ist, wenn ich Objekte, ganze Personen freistellen kann vom Hintergrund, durch die geringe Schärfentiefe. Das ist natürlich was, da habe ich bei der Crop-Kamera, ja, das macht noch einen kleinen Unterschied, aber auch wenn ich bei einer Crop-Kamera mit einer schönen offenen Blende arbeite, kriege ich auch eine tolle Freistellung hin. Also es sind wirklich nur noch ganz, ganz kleine Argumente, die dafür sprechen, diese Kamera nicht einer Vollformatkamera vorzuziehen. Auf jeden Fall fliegt bei mir die D600 absolut raus. Die würde es in keinem Fall. Und die D7100 finde ich absolut klasse. Und von der Bedienbarkeit, glaube ich, ist die noch einen Schlag besser als die 5200, weil sie eben diese Bedienelemente hat und nochmal ein zusätzliches LC-Display oben neben dem Walrad. Also ich glaube, wenn ich die D7000 nicht hätte, dann würde ich mal gucken, wo ich die D7100 kriegen könnte. Und wie sieht es bei dir aus?
Also ich sehe das ganz ähnlich, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ja schon seit, naja, ich weiß nicht, wie lange habe ich die eigentlich schon? Ich glaube, 2011 habe ich mir die 7000 gekauft. Muss auch sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist schon klasse. Ich war bisher immer sehr zufrieden mit der Kamera. Ich mache mit der Kamera ganze Hochzeitsreportagen und bin wirklich sehr zufrieden. Es ist eine sehr zuverlässige Kamera. Plus ein Feature würde ich mir wirklich dran wünschen. Und ich verstehe es nicht, warum es nicht eingebaut wird. Zumal diese Kamera ja auch im Consumer-Bereich angesiedelt ist. Ich würde mir einfach ein Schwenkdisplay ab und zu mal wünschen. Dass ich das ausklappen kann, dass ich bodennah arbeiten kann, ohne irgendwie jetzt so ein Winkelokular da aufsetzen zu müssen, ohne mich vielleicht auf der nassen Straße irgendwie auf den Bauch legen zu müssen oder sowas. Das habe ich nie verstanden, warum so ein Klappdisplay weder bei den Professionellen Einzug hält, noch bei den Großen im Consumer-Bereich. Aber ansonsten ist das, also muss schon sagen, da haben sie eine ordentliche Nummer hingelegt.
Ja, das mit dem Klappdisplay sehe ich auch so. Da ich es noch nie gehabt habe, fehlt es mir jetzt vielleicht nicht so, als wenn ich schon mal mit einem fotografiert hätte. Aber ich glaube, dass gerade was du sagst, dass man mal eben sagt, ich möchte mal von unten fotografieren, ohne mich gleich in den Schlamm zu legen, gerade mal, wenn es ein bisschen feucht ist, dann ist schon, das wäre schon was.
Ja. Aber ansonsten, also ich werde sie mir nicht kaufen, weil ich die 7000 habe, weil die einfach zu eng aneinander liegen, denke ich.
Ja.
Das sind Nuancen. Den größten Sprung hat es in meinen Augen auch beim Filmen gemacht und ich filme mit der Spiegelreflex nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass es die wird, aber sollte meine wieder erwarten, irgendwie kaputt gehen, irgendwo runterfallen, verloren gehen, irgendwie sowas. Ich glaube, dann wäre das eine Nummer für mich.
Ja. Was ist eigentlich, wir haben jetzt im professionellen Segment von Nikon die D800 und D800E, wir haben die D4 und dann ist ja noch die D300S da bei Nikon im professionellen Segment untergebracht. Die ist aber schon ziemlich alt, der Marek hat die ja und der ist mit dem Rauschverhalten nicht so sehr zufrieden. Da ist eigentlich schon bei 800 so die Schmerzgrenze erreicht. Also ich glaube, er mag mit 1600 Aufträge gar nicht mehr annehmen, mit 1600 ISO. Was denkst du? Kommt da noch mal was nach? Das, also in dem professionellen Segment eine Crop-Kamera?
Ich glaube nicht. Also wissen tue ich es nicht, natürlich. Woher auch? Aber ich glaube nicht, weil die Tendenz geht doch eher zu großen Sensoren, denke ich. Mhm. Gerade im professionellen Bereich. Und die, also als ich mir meine D7000 kaufte vor 2 Jahren, oder ja, so ungefähr 2 Jahren, da hatte ich die Möglichkeit, beim Fotoladen bei mir um die Ecke in Darmstadt einfach mal zu testen. Die haben mir die Möglichkeit gegeben, dass ich einfach hinkomme, ich bringe eine Speicherkarte mit und dann darf ich mal 3 verschiedene Kameras testen. Und zwar stand bei mir in der engeren Auswahl stand die 7000, die es nachher geworden ist, die 300S und die 700. Mhm. Und die erste Kamera, die bei mir hinten rausgefallen ist oder die durchgefallen ist, wie auch immer, war die 300. Und zwar wirklich aufgrund des Rauschverhaltens. Weil ich ja auch im Hinterkopf hatte, ja ab und zu mal eine Hochzeit zu fotografieren. Und da brauche ich einfach ein bisschen mehr ISO-Leistung als ISO 400, ISO 800. Mhm. Ansonsten ist die 300S eine tolle Kamera. Also was ich ein bisschen vermisse bei der Consumer-Linie, das ist auf der linken Seite oben die drei Bedienknöpfe, wo ich einen direkten Zugriff, also quasi einen blinden Zugriff auf ISO, Weißabgleich und irgendwas ist da noch da oben drauf. Ich glaube, die Qualität, also ob RAW oder JPEG oder sowas, genau, kann ich direkt umschalten. Das finde ich schon toll. Also das hat sich, das fehlt mir an meiner 7000 ein bisschen. Da bin ich ein bisschen neidisch. Aber ansonsten, die 700 ist es nicht geworden, weil das zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ein Auslaufmodell war und war doch vom Preis her noch relativ hoch angesiedelt und da ist es bei mir dann die 7000 geworden. Aber die 300 ist wirklich aufgrund der ISO-Leistung bei mir relativ schnell durch den Test durchgefallen, also durch meinen subjektiven Test durchgefallen.
Ja.
Ja. Das ist, also ich hatte damals den wirklichen Vergleich, ich habe die Bilder nebeneinander gelegt und habe wirklich gesagt, okay, das ist es nicht.
Naja, ist interessant. Dann ist wahrscheinlich die D7100 vielleicht dann auch nicht die direkte Nachfolgerin der D7000, sondern ja, vielleicht auch so ein Zwitter aus D300S-Nachfolger. Und ja, aber gut, die Bedienelemente, die sprechen natürlich eher dafür, dass es ein Nachfolger der D7000 ist.
Ja, auf jeden Fall. Denke schon. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es... ja, dass es vielleicht nochmal eine Vollformat im professionellen Bereich da oben gibt.
Aber was soll die noch können?
Ich weiß es nicht.
Es müsste eine dann geben, die nicht so viele Pixel hat wie die D800, aber auch im Preis deutlich, oder nicht deutlich, aber doch geringer angesiedelt ist. Aber da ist ja auch kein Platz mehr. Also
ja, das ist richtig.
Die D800 gibt es jetzt ungefähr für 2.300 €. Und für 2.600 hast du die D600. Wo willst du da noch was zwischenschieben?
Umgekehrt meinst du? Für 2.600 die 800?
Nein, habe ich mich vertan. 1.600. Für 1.600 ja. Die gibt es die 600er.
Ach so,
und die
okay,
800er ja. Für 2.300. Und wenn du jetzt beispielsweise eine Kamera für 2.000 € in dem Bereich raushaust, ja, was soll die mehr haben als die D600, beziehungsweise was soll die weniger haben als die D800 an Funktionen außer der Megapixelzahl? Ich weiß nicht.
Ja, also wo noch ein bisschen Platz wäre, allein von der Preisspanne, wäre halt zwischen der 800 und der D4.
Ja.
Da könnte noch was gehen, aber du hast schon recht, also das ist auch ein Argument gegen die 600 für mich gewesen, weil die einfach zu nah an der 800 dran war.
Ja.
Und ich gesagt habe, also bevor ich mir jetzt da die 600 kaufe, dann nehme ich die, weiß nicht, 30% Aufpreis oder so und kaufe mir die 800. Aber die 600 wäre es für mich auf keinen Fall geworden. Die war da einfach zu nah dran.
Also falls dir deine D7000 mal runterfällt, dann bin ich gespannt, welches wird, ob es dann die 7100 wird oder ob es die D800 wird.
Ich auch.
Warten wir es mal ab. Vielleicht fällt ja auch dem Stefan oder dem Marek was runter oder dem Stefan Lietschke. Mal gucken.
Tja, wer weiß.
Ich war neulich ja mit Stefan Lietschke beim Basketball und er hat dann eben seine D3 mitgehabt. Die ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber eine absolut flotte Kamera. Also als ich dann mit meinen 4 Bildern pro Sekunde dann mal in Serie geschossen habe, dann packte er seine aus und das klang schon ganz anders.
Das ist übrigens auch eine Option, ne?
Als wofür?
Ja, anstatt eine 800 vielleicht eine D3 zu kaufen, wem die Megapixel zu viel sind.
Ja, aber da kommen ja noch die D3S und
Die D3S meinte ich jetzt so.
Sorry, ja.
Gut, das ist eine Option, weil die gehen inzwischen, gehen die für Ich weiß nicht, so für 2.500 bis 3.000 Euro gehen die raus.
Gebraucht.
Ja, neu kriegst du sie ja sowieso nicht mehr.
Ja.
Es sei denn, es hat noch jemand irgendwo einen im Stock.
Aber dann bist du natürlich bei 12 Megapixel und ich habe mich jetzt einfach auch schon daran gewöhnt, 16 zu haben oder dann eben bei die 800 mehr. Und auch wenn man am Anfang drüber geschimpft hat über so und so viel, aber man entdeckt auch die Vorzüge, die das hat, eben mit einer etwas höheren Megapixelzahl auch mal was croppen zu können und mal was bearbeiten zu können und nochmal näher rein. Also, ne, hat schon was.
Ja, ja, ich verstehe dich. Ich sehe mich da praktisch auch.
Andreas, es bleibt spannend. Ich leihe dir meine D800 auch mal auf den Fürstenecker-Fototagen.
Oh, und das, darauf komme ich zurück. Ja.
Da kriege ich sie nicht wieder.
Ja. Ja, das kann dir natürlich auch passieren.
Ja, ja, guck. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen über die D7100 geredet. Ja, vieles gemutmaßt. Wir müssen erstmal gucken. Vielleicht kriegen wir mal so eine Kamera in der Hand. Vielleicht hat auch jemand von den Hörern Lust, uns mal einen kleinen Bericht zu schicken. Natürlich jetzt nicht in den nächsten Tagen, sondern wenn er die Kamera in die Hand bekommen hat. Es soll wohl bis Mitte März dauern, bis die in den Handel kommt. Aber es gibt ja immer den einen oder anderen, der sagt, Mensch, die D7000 habe ich mir nicht gekauft. Das ist jetzt eigentlich der Nachfolger für meine D80 oder D90. Da sehe ich zu, dass ich jetzt schnell zuschlage. Also wir würden uns freuen, wenn ihr uns dann mal eine Nachricht hinterlasst oder vielleicht einen kleinen Bericht schreibt. Vielleicht habt ihr auch Lust, euch mal mit uns zu unterhalten. Dann setzt euch mal mit uns in Kontakt, schreibt uns und dann könnt ihr mal eure ersten Erfahrungen mit der Kamera erzählen.
Und ein guter Ort, um die Kamera auszuprobieren, wären natürlich die Fürstenegger Fototage. Muss man allerdings dazu sagen, die Plätze, ich weiß nicht, die Einzelzimmer werden langsam knapp. Also wer da Interesse hat, das sollte sich so langsam mit dem Gedanken vertraut machen, da mal zu buchen. Denn ansonsten könnte es passieren, dass ihr keinen Platz mehr bekommt.
Genau, wir sind jedenfalls, glaube ich, alle da, ne? Jemand nicht
wir
da?
Wir sind, soweit ich weiß, alle da.
Ja, ja, super. Sehr schön. Gut, Andreas, ich glaube, dann lassen wir es erstmal bei der Folge 86a.
Jawohl, die Spontanfolge.
Genau. In der Folge 87 erwartet uns wieder ein Interview, was der Stefan Litschke mit einem Fotografenkollegen geführt hat. Da sind wir schon gespannt drauf. Und für heute verbleiben wir jetzt erstmal so und gucken, was es sonst noch an Neuigkeiten in den nächsten Tagen und vielleicht an Testbildern von der D7100 dann zu sehen gibt.
Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Alles klar. Gut.
Okay.
Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.